Ich habe mir noch nie von jemandem sagen lassen, dass ich etwas nicht kann. Nach diesem Motto lebe ich mein Leben. Alles ist möglich. Vielleicht auch mit der Fortuna. Heute verrate ich euch, wie ich über die gesellschaftlichen Probleme denke und warum ich über den Tellerrand hinausschaue und warum Patrick Ovomoyela der Patenonkel meines Sohnes ist. Ich bin Daniel Chun. Heute erzähle ich euch meine Geschichte. Mama, schau her, dein Sohn hat das.
Daniel, herzlich willkommen bei meiner Geschichte. Ich freue mich sehr. Du, dann starten wir doch direkt mit Ovo. Warum ist er der Patenonkel deines Sohnes?
Ja, eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich habe mit dem jungen Patrick Ovomoyela zusammengespielt, damals in Osnabrück. Er kam aus Lüneburg und ja, wir hatten einen ganz guten Draht zueinander. Und das ist gewachsen über die Jahre, als er dann auch zum Bundesligaspieler gereift ist, zum Nationalspieler. Mein Sohn hat ihn angehimmelt und ja, da habe ich ihm gesagt, du musst der Patenonkel von meinem Sohn werden. Er war sofort begeistert und hat gesagt, ja klar, er macht's.
Ist er denn ein guter Patenonkel?
Nein, er ist schon definitiv ein verlässlicher Patenonkel. Ja. Ich glaube, er hat meinem Sohn sehr, sehr viele Träume eröffnet und auch gar nicht, dass er es unbedingt wollte oder mein Sohn es auch verlangt hat, sondern klar, der Zugang Borussia Dortmund, in den Kabinen mal zu sein, Jürgen Klopp zu treffen, die Meisterschale aus der Nähe mal zu betrachten. Ich glaube, zuletzt war es dann das große Spiel. Messi war in der Kabine in den Katakomben. Ovo ist mit ihm runtergegangen. Leider nicht aus der Nähe gesehen, aber das ist was. Das macht es besonders, aber auch die Momente, wenn sie zusammen an der PlayStation gezockt haben oder auch mal Tischtennis gespielt haben.
Wir sind in Düsseldorf. Warum ist diese Stadt für dich so besonders?
Weil ich vom ersten Moment das Gefühl hatte, dass man den Menschen, Daniel, schon schätzen lernen möchte, kennenlernen möchte und vielleicht auch ihn erstmal arbeiten sehen möchte, um ihn auch bewerten zu können. Und ich bin mit offenen Armen empfangen worden in einer schwierigen Situation in Düsseldorf, wo der Verein mit dem Rücken an der Wand stand und bin bei mir geblieben, habe ein bisschen von der Energie mitgebracht, die komplett in mir fließt. Es wurde mal wieder Zeit, auf dem Fußballplatz zu stehen, am Rand zu stehen. Und ich glaube, ich habe ein paar Leute für mich gewonnen in der Zeit, eine Mannschaft für mich gewonnen. Und die letzten 2 Jahre sind, glaube ich, dann super verlaufen für uns, wie sie gelaufen sind. Und ja, es macht Spaß, durch die Stadt oder am Rhein spazieren zu gehen, weil so ein bisschen Anerkennung, ein paar Props gibt es dann auch. Und das tut natürlich jedem gut.
Ja, total. Diese rheinische Frohnatur, wie sehr passt die zu deiner Mentalität?
Oh, schwer. Müsste ich mich auseinandersetzen. Gerade jetzt zur Karnevalzeit habe ich dann doch den Karneval gemieden, den Straßenkarneval. Ich glaube, irgendwann ist es vielleicht auch mal wichtig, ihn kennenzulernen. Aber ja, es hängt immer unmittelbar mit Ergebnissen zusammen. Ich habe einen coolen Co-Trainer mit Jan Höppner mitgenommen. Das ist ein Rheinländer, eine Frohnatur. Und die Kombination, einen hochqualifizierten Kollegen zu finden, der aus dieser Region kommt und der jetzt auch bei der Fortuna sich einbringt, eine ganz charmante Kombination. Und ich lerne den Rheinländer auch immer besser kennen jetzt.
Du lebst ja jetzt hier, wenn du in Düsseldorf bist. Es war schon möbliert. Deine Frau ist mit den Kindern, die ist jetzt auch schon erwachsen, aber deine Frau ist weiterhin in Osnabrück. Warum?
Ja, das hat mehrere Gründe. Also zum einen, glaube ich, war es wichtig, auch da, wo wir sind, dass wir uns wohlfühlen. Deswegen haben wir was in Düsseldorf auch gesucht, aber den Schwerpunkt oder den Lebensmittelpunkt in Osnabrück behalten. Ich habe immer eine Verantwortung gehabt für meine Kinder auch. Wir haben meinen Sohn gerade aus seinem sozialen Umfeld rausgerissen, als er in Hamburg war. Mhm. Das macht auch was mit jungen Menschen und gerade in der Zeit von Corona schwer zu sozialisieren. Und die Entscheidung trifft man einmal und nach einem Jahr war in Hamburg ja auch für mich Schluss und dann musste er zurück in seine Heimat und in seine alte Klasse, wo er rüber sehr glücklich war. Aber wir haben als Familie entschieden, dass meine Frau, mein Sohn, meine Tochter ist ja schon groß, sie wohnt nicht mehr bei uns, dass sie dann halt doch die Basis Osnabrück wählen, weil es auch einfacher war. Er war im Abitur und ich pendelte deswegen ein bisschen mehr. Meine Familie verbringt viel Zeit bei mir, sofern es die Zeit dann auch bei ihnen zulässt. Und das ist der Grund, warum wir dann doch die Basis Osnabrück haben und unsere Heimat, aber unser Zuhause dann doch Düsseldorf ist.
Ich meine, man sieht ja, dass momentan zwischen der Fortuna und dir, das passt einfach sehr, sehr gut. Gibt es eine Konstellation, wo du das nochmal überdenkst, dass deine Familie dann doch dauerhaft zu dir kommen sollte?
Ja, Ja, ich meine, meine Kinder sind 26 und 20, also sie führen ihr eigenes Leben. Trotzdem sind wir sehr eng als Familie. Das war immer so. Meine Kinder sind so aufgewachsen mit mir als Fußballprofi und kennen halt diese Nähe einfach auch. Wir haben außerhalb der Fußballzeit verbringen wir sehr viel Quality Time mit der Familie. Und irgendwann, ja, ändert sich das. Unsere Tochter ist ausgezogen, wohnt mit ihrem Freund zusammen, aber kommt dann an den Tagen, wo ich auch zu Hause bin.
Ist er Fortuna-Fan?
Unser vermeintlicher Schwiegersohn, ja, zumindest ein großer Sympathisant. Also, ja, ich glaube, da fixe ich immer alle mit an, so ein bisschen. Und er ist auch gerne mit dabei. Ja, und bei unserem Sohn, er ist 20 Jahre, er fängt jetzt an zu studieren im Sommer. Und dann wird er seinen Platz finden, wo auch immer. Mhm. Meine Frau ist selbstständig. Sie hat die Chance, dann halt auch mehr Zeit bei mir in Düsseldorf zu verbringen. Und ich glaube, dann da, weil wir uns so wohlfühlen bei der Fortuna, brauchen wir nochmal so ein Place to be.
Ja. Daniel, dein Papa war Senegalese, deine Mama ist Deutsche. Wie haben dich diese beiden Kulturen geprägt?
Boah. Wenn du meinen Co-Trainer fragst, der sagt wahrscheinlich, ich bin der deutscheste Schwarze, den es gibt. Also, bis auf meine Pigmentierung würde er wahrscheinlich ein wenig in Afrika verorten. Ich glaube einfach, die Offenheit, die hat mich geprägt, diese Weltoffenheit einfach. Wenn man aus zwei unterschiedlichen Kulturen stammt, dann ist es sicherlich so, dass man sehr, sehr open-minded einfach dafür sein muss. Und das hat mir sicherlich geholfen. Und ich bin in Deutschland geboren, sozialisiert worden. Das heißt, ich weiß schon, was die deutschen Tugenden auch beinhalten und dass ich Werte auch schätzen sollte und respektieren. Aber vielleicht auch dieses Familiäre, den Zusammenhalt, den vielleicht auch eher die afrikanische Kultur dann prägt, dass die ich vielleicht auch in mir trage und in Verbindung mit Fußball vielleicht auch ganz gut einsetze.
Im Zusammenhang damit ist dein Papa ja verstorben, als er die Familie im Senegal besucht hat. Wie, wenn du an diesen Moment zurückdenkst, wie schwierig war, diese Nachricht dann zu erhalten?
Ja, es ist, wenn man einen Anruf bekommt und es war ein Tag, an dem wir abends ein Spiel hatten. Also es war das Vormittagstraining. Wir haben kurz Pause gehabt bis zum Abendspiel und ich fahre nach Hause, wollte mich noch ein bisschen aufs Spiel vorbereiten und dann kriege ich den Anruf von meinem Onkel und er sagt, dass mein Vater verstorben ist. War brutal in dem Augenblick. Das weiß jeder. Es reißt dann das Herz bei lebendigem Leib raus. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und dann muss man erstmal nach Hause den Rest der Familie darüber informieren. Ich musste meine Mutter sagen. Meine Mutter wusste es zu dem Zeitpunkt noch nicht und abends musste ich Fußball spielen. Ich glaube, ich musste funktionieren. Das gehört sicherlich auch zum Teil zu meinem Leben, zu der Verantwortung, die ich trage, dass ich Dinge, die ich anfange, immer zu Ende bringe. Und ja, es war sehr, sehr schwer an dem Tag. Viele Tränen geflossen, was völlig normal ist, auch während des Spiels und am Ende des Spiels. Und viel schwerer war natürlich, sich nicht zu verabschieden. Das musste ich dann ein paar Wochen später dann machen und bin in den Senegal geflogen.
Hm. Ja, du konntest ja dann bei der Beerdigung nicht dann dabei sein, das meinst du ja. Was ist es für ein Gefühl, diese Nachricht zu bekommen und dann auf dem Weg zu seiner Mama zu sein und ihr das beibringen zu müssen?
Ich glaube, ich habe funktioniert. Also nochmal, es ist sehr, sehr viel in dem Augenblick in mir kaputt gegangen, aber kaputt gegangen in Form von, klar, wenn man seinen Vater liebt, dann ist Trauer nach euch unfassbar groß und wenn man das dann seiner Mutter sagen muss, dann war es wahrscheinlich der schwerste Tag in meinem Leben und wahrscheinlich auch der schwerste Moment bisher. Und ja, hätte ich nicht gebraucht.
Mhm. Ja, ich verstehe das. Glaubst du, dass er dir von oben zuguckt?
Ja, ich wünsche es mir, wie sich es alle wünschen. Also,
glaubst du auch dran?
Ja, ich glaube dran. Also ich sage ganz offen, in den Momenten, wo halt Trauerminuten im Stadion stattfinden, dann bin ich sicherlich in der Trauerminute dabei. Nicht nur bei den Menschen, um denen es gerade geht, sondern natürlich auch, dann denke ich halt auch mal an meinen Vater, was völlig normal ist, glaube ich, weil er mich begleitet hat mein Leben lang als kleiner Amateurkicker, als Profi irgendwann. Und ja, wenn er jetzt sehen würde, was ich alles für Blödsinn schon angestellt habe, also er ist gegangen, als ich ein Trainer war in der dritten Liga beim VfL Osnabrück. Ein Jahr später einen Aufstieg, habe ich mich natürlich auch unter Tränen daran erinnert, weil wir gemeinsam viel Zeit im Stadion Osnabrück verbracht haben. Ja, wenn er gewusst hätte, dass ich Horst Rubesch noch ein bisschen ärgere und jetzt Klaus Allofs, Menschen, die er kennt und als Fußballer bewundert hat. Ich glaube, das würde ihn maximal beeindrucken, dann einfach auch, dass ich dann doch jede Stufe gegangen bin und mir dann vielleicht auch nicht sagen lassen habe, dass ich etwas nicht kann.
Du hast auch vorgelesen, dass du auch mal über den Tellerrand hinausschaust. Hast du das schon immer in dir gehabt, dass du dich auch mit anderen Themen, auch schon als du Fußballprofi warst, beschäftigen wolltest?
als Profi kannte ich es aus der Vergangenheit, aber jetzt als Trainer habe ich natürlich unfassbar viel Gehör und unfassbar viel Verantwortung. Und ich glaube, ich versuche dieser Verantwortung auch gerecht zu werden, in unterschiedlichen Formaten dann einfach auch. Es geht mir nicht darum, irgendwo mich zu profilieren oder zum Selbstmerk mich zu inszenieren, sondern ich merke, dass man mir vielleicht auch zuhört und dann habe ich auch die Verantwortung, dass ich vielleicht auch den Finger hebe, wenn wir gesellschaftlich in eine falsche Richtung laufen und das auch offen ausspreche.
Laufen wir eigentlich gerade gesellschaftlich in eine falsche Richtung in diesem Land?
Ja, ich glaube, die Tendenz geht dahin. Ich glaube, dass es unabhängig, ob es im Fußball ist oder in unserer Gesellschaft, es geht vielen um Befindlichkeiten und es geht vielen darum, ein gutes Gefühl zu haben. Und ich habe das Gefühl, dass manchmal in der Gesellschaft Menschen einfach ein gutes Gefühl haben wollen, indem sie auf irgendetwas stolz sind, was sie vielleicht gar nicht erreicht haben, nur auf das, was sie sind. Und in den meisten Fällen sind es dumme Menschen. Und wenn dumme Menschen auf etwas stolz sein wollen, dann ist es vielleicht auch nur ihre Herkunft. Und diese Herkunft nutzen sie dann teilweise auch vielleicht, um andere zu diffamieren und in eine Ecke zu drängen und auch denen Leid zuzuführen. Und ich finde, es gehört zu einer weltoffenen Politik dann einfach auch, diese Diversität dann einfach auch zu leben, die wir alle haben, in unterschiedlichen Kulturen einzutauchen. Und ich finde, dass ich diese Dinge auch dann irgendwo tragen muss, in mir tragen muss. Und gerade, wo wir dann vielleicht auch jetzt so einen Rechtsruck haben, dann glaube ich, haben gerade die letzten Wochen gezeigt, wie viele Menschen doch die Stimme erheben, laut werden können. Und vielleicht die dann vielleicht ganz so viele Murmeln oben im Kopf haben, dass sie vielleicht auch erkennen, dass sie auf dem falschen Weg unterwegs sind.
Erkennt man anhand dieser Demonstration eigentlich, dass die Minderheit, dass die in den vergangenen Jahren so laut waren, dass man irgendwann selbst gedacht hat, das muss ja die Mehrheit sein, um dann doch mal wieder deutlich vor Augen geführt zu bekommen, dass wenn sich die Anständigen, so will ich es mal beschreiben, mobilisieren, was man dann doch auch für eine Kraft hat gegen diese Minderheiten?
Ja, absolut. Ich glaube, das haben wir ja eh, das ist ja auch so ein gesellschaftliches Problem, wenn wir über soziale Medien reden, sofern sie dann immer sozial sind oder asozial. Ja. Und da schreien ja auch immer die am lautesten, die vielleicht dann auch eher diffamieren wollen. Und die wenigen, die halt vielleicht auch dann sehr positiv unterwegs sind, verkneifen sich Kommentare, weil sie verzichten dann natürlich auch jemanden dann irgendwo zu diskriminieren. Und ich glaube, die haben jetzt auch alle verstanden, dass sie auch ihre Stimme erheben müssen. Und das meine ich, wenn wir die Chance dazu haben, gerade wir dann in unseren Funktionen, in unseren Positionen, dann hören vielleicht ein paar mehr zu und erheben dann auch die Stimme, gerade im Fußballstadion oder so. Wenn es dann mal das eine oder andere Schimpfwort oder dann auch irgendwo rassistische Wort fällt, dann darf man auch gerne aufstehen und auf diese Leute zeigen. Und das geschieht aktuell. Da finde ich unfassbar etwas, wo man etwas bewegen kann. Weil das sind die Menschen, die dann vielleicht auch etwas stolz sein können, weil sie was erreicht haben und nicht, weil sie irgendwas sind.
Wann hast du eigentlich gemerkt, dass du in diesem Trainerberuf besser bist als viele, viele andere?
Boah, ich weiß gar nicht, ob ich besser bin als viele.
Ja, sprich das für dich. Also ich meine, es gibt, wenn wir gucken, es gibt 18 Bundesligisten, es gibt 18 Zweitligisten. Ja. Und wenn wir gucken, die meistgenannten Vereine in Deutschland, dann zählt der HSV sicherlich unter den Top 5. Dazu da. Den muss jetzt nicht kleiner machen.
Ja, aber vielleicht ging es mir gar nicht darum, der Beste zu sein oder einer von den Guten zu sein oder wie auch immer, sondern ich wollte mal authentisch bleiben. Ich habe viele Jahre selber Fußball gespielt und viele Momente gehabt, wo es vielleicht nicht gut lief in der ersten Halbzeit und in der Halbzeitpause hat uns unser Trainer erzählt, was 14 Minuten alles schlecht war, aber er hat uns nicht die Lösung präsentiert und vielleicht passt es auch zu mir. Ich bin in Lösungen unterwegs, ich bin nicht problemorientiert, ich verändere den Betrachtungswinkel. Ich denke vielleicht dann auch mal ein, zwei Schritte nach vorne und nicht so weit zurück, weil ich glaube, das sind die Dinge, auf die ich Einfluss nehmen kann und die ich verändern kann. Und das ist auch der Umgang mit den Spielern. Also ich glaube, am Ende des Tages tut es vielleicht unheimlich gut, wenn ein Spieler dir vielleicht mal ein halbes Jahr später eine Nachricht schreibt und einfach mal sagt, ey, danke für alles und nicht, wie geil hast du die Dreierkette gespielt oder die Trainingsform war super und das. Das sind alles Dinge, die vielleicht helfen zwischenmenschlich. Damit gewinne ich vielleicht kein Fußballspiel, aber erstmal gewinne ich ein paar Menschen für mich. Und am Ende des Tages gewinne ich genau mit diesen Menschen wieder Fußballspiele. Und das ist vielleicht eher der Ansatz. Ich mache immer Fehler als Trainer, weil ich sehr mutig bin in dem, was ich mache. Ich bin überzeugt von dem, was ich mache. Aber ich glaube, ich muss die Balance finden zu der anderen Ebene. Und ich will kein Menschenfänger sein, das ist weit weg davon. Aber ich möchte einfach auf Augenhöhe agieren. Ich will respektvoll sein. Ich will wertschätzend meinem Partner gegenüber sein. Und am Ende des Tages will ich auch ein Fußballspiel gewinnen. Und ich glaube, das ist der Weg dahin.
Ich glaube ja, wenn wir einmal sagen, inhaltlich und auf der emotionalen Ebene. Inhaltlich, finde ich, kann man immer lernen. Die andere Sache ist eine Gabe. Die hast du oder die hast du nicht. Und da ich ja viel auch jetzt im Umfeld von dir gesprochen habe, alle bescheinigen dir, dass du die hast. Das ist einfach eine Gabe und das finde ich persönlich. Dann Markus Höbbeck, der Sportdirektor der Bayern, hat mal gesagt, Pep Guardiola war mit Abstand der beste Trainer inhaltlich, den wir hier hatten. Die Spieler sind am Ende aber nicht für ihn durchs Feuer gegangen. Und deswegen haben wir auch nie die Champions League mit ihm gewonnen. Die Champions League haben wir gewonnen mit Ottmar Hitzfeld, mit Jupp Heynckes. Deswegen, wie wichtig ist es in einem Trainerberuf, so wie du es ja gerade auch angerissen hast, den Spielern, deinen Spielern zu vermitteln, dass ihr eine Einheit seid, dass ihr ein Team seid, dass man sich aufeinander verlassen kann. Wie wichtig sind diese Attribute im Gegensatz dann auch immer rein zu diesen inhaltlichen, taktischen Sachen?
Ja, ich würde sie höher gewichten. Ich glaube, dass Bauchentscheidungen, dass Empathie viel mehr erreicht als dann vielleicht auch der Inhalt. Ich meine, wenn wir jetzt jedem erzählen, wenn er aus 5 Metern übers leere Tor drüber schießt und sie sagen, er hat zu viel Rückenlage gehabt, das hilft dir nicht weiter. Wenn du dem aber erzählst, dass du selber 125 Mal am Tor vorbeigeschossen hast, findet er dann deutlich cooler. Und ich glaube, das meine ich in dem Umgang. Eine gewisse Kompetenz, die muss jeder besitzen, die muss auch jeder Trainer haben. Mhm. Aber du brauchst halt auch das Regulativ dazu. Und dann ist es vielleicht der menschliche Umgang dann auch und vielleicht dann auch mal in Momenten dann auch die Hand schützend drüber zu halten. Ich habe diese Erfahrung gehabt, wo es dann auch mal sportlich, inhaltlich laut wird in Hamburg. Wenn man dann Horst Rubesch an seiner Seite hat und er sagt, lass die Idioten mal schreiben, was sie wollen. Heute Nachmittag kommst du mal auf eine Wurst vorbei. Ja, das hilft ja, das hilft ja. Das passt ja auch dann. Und da fühle ich mich dann gut, dann fühle ich mich abgeholt. Und das ist dann deutlich mehr wert, als wenn mir einer erzählen würde, dann auch noch, vielleicht war deine Raute einfach nicht gut aufgestellt oder die Halbräume waren nicht überladen genug. Also das ist, glaube ich, dann, das bringt dich nicht weiter in dem Augenblick.
Wir haben jetzt ein paar Mal den HSV angesprochen. Ich meine, wenn wir einen Schritt noch zurückgehen, Osnabrück, da bist du ja wirklich eine Institution. Ne? Du hast mit dem Verein so viel erreicht, dann auch als Trainer die Aufstiege. Wie schwer ist es dir gefallen, irgendwann dein Osnabrück zu verlassen?
Ja, maximal schwer. Es ist meine Heimat. Ich bin dort geboren, ich bin dort aufgewachsen. Ich habe die ersten Male in der Kurve gestanden und mit meinem Vater zusammen ein Spiel verfolgt. Ich durfte dann irgendwann Spieler sein, Kapitän sein. Ich bin aufgestiegen als Spieler und dann durfte ich irgendwann Trainer sein. Das war wahrscheinlich der schwerste Rucksack, den ich hatte, weil mit einem Bein stand man in der 4. Liga und weit weg von der 2. Liga. Und es ist uns gelungen, dann halt vielleicht innerhalb von einem Jahr auch vieles zu verändern. Und es fühlte sich unfassbar gut an. Aber ich habe den Fehler halt schon mal gemacht, als Spieler vielleicht auch nicht die Chance zu nutzen, wenn sie da ist, weil man gedacht hat, es läuft immer so weiter. Und das wollte ich mir nicht nochmal nachsagen lassen und auch die Chance dann vielleicht auch, es für mich zu nutzen in dem Augenblick. Und ja, wenn man dann ein Angebot aus Hamburg hat oder 2 Angebote aus Hamburg hat, dann wägt man ab und dann überlegt man.
2 HSV und St. Pauli, beide wollten dich ja haben.
Ne? Beide waren interessiert daran, dass ich zumindest dann noch weiter in Norden ziehe. Ja, und die Möglichkeit, die Strahlkraft, die ich erleben durfte beim HSV, das ist natürlich unfassbar groß gewesen. Und dann verlässt man seine Heimat vielleicht auch, vergisst sie nicht, aber sucht sich dann ein neues Zuhause, eine neue Herausforderung, weil irgendwo haben wir auch Grenzen erreicht in Osnabrück und vielleicht stand über allem dann einfach nicht nur ein Aufstieg, sondern auch ein Klassenerhalt, weil ich glaube, jeder Zweitligist merkt auch jetzt, wie schwer es doch ist, eine Liga nicht nur zu erreichen, sondern auch zu erhalten.
Dann der große HSV. Das macht ja auch was mit einem Menschen dann plötzlich, wenn der HSV einen möchte. Bei der Unterschrift. Weißt du noch, was deine ersten Gedanken dann waren?
Boah, die ersten Gedanken, aber zumindest die ersten Kontakte mit dem HSV, das war ja schon für mich, ja, also dann habe ich aber noch gedacht, ich bin der kleine Fußballer aus Osnabrück und auf einmal sollst du Trainer sein beim Hamburger SV, wo du diese Raute siehst und ja, es war unfassbar, der Tag, die Pressekonferenz und dann der erste Augenblick in diesem Stadion. Davon habe ich als Kind geträumt. Ich wollte lieber auf den Rasen, nicht am Rand stehen. Dann durfte ich am Rand stehen. Leider ohne Zuschauer. Wir hatten das herausfordernde Corona-Jahr dann einfach auch. Aber es sind viele Dinge durch meinen Kopf gegangen, dass ich nicht angekommen bin, sondern dass ich vielleicht auch was maximal Großes erreicht habe, dort Trainer sein zu dürfen. Und wollte ein bisschen mehr von Daniel Schuhn vielleicht mit nach Hamburg bringen, was mir vielleicht auch zu Beginn sehr, sehr gut gelungen ist. Aber vielleicht auch ein Stück weit habe ich mich verloren auf dem Weg, Daniel Schuhn zu sein und vielleicht das auch beim HSV zu erhalten. Und somit gab es dann auch den 31. Spieltag, wo die Reise mit dem HSV zu Ende war.
War einer der Gründe, dass du den Daniel Schuhn teilweise verloren hast?
Ja, zumindest fiel es mir wahrscheinlich in der Zeit auch deutlich schwerer, Dinge zu filtern. Am Anfang, Ergebnisse sind halt ein super Brandbeschleuniger für das, was man vielleicht dann auch als Statement braucht und das Ganze dann unterstreicht. Und wir haben eine brutale Hinrunde gehabt, sind Herbstmeister geworden, hatten, glaube ich, 37 Punkte. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass man in eine andere Richtung geht. Aber der Druck ist halt auch unfassbar groß in so einem Verein und vielleicht dann auch nicht die Fehlertoleranz manchmal so gegeben, wie man sich die auch einfach wünscht. Ich bin jemand, der Fehler macht, der sie dann auch eingesteht, aber manchmal ist man auch froh, wenn man sieht, dass jemand anderes einen Fehler gemacht hat und dann auf den vielleicht auch zeigen kann. Und das sind dann Momente, wo man vielleicht dann doch ein bisschen mehr abkriegt, als man abkriegen sollte. Und dann versucht man natürlich nochmal gegenzusteuern und merkt dann irgendwo doch, dass es vielleicht eher ein langsames Ertrinken ist, als dass es vielleicht noch zu dem großen Erfolg führen kann. Mit ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Überzeugung, glaube ich, hätte man immer noch Ziele erreichen können. Aber es ist ein unfassbarer Erfahrungswert, den ich mitgenommen habe und der sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass wir in Düsseldorf jetzt auch relativ erfolgreich in 2 Jahren waren.
Warst du eigentlich, um noch einmal kurz beim HSV zu bleiben, warst du enttäuscht, dass man dir nicht länger Zeit gegeben hat? Weil du warst jetzt nicht der Erste und warst auch sicherlich nicht der Letzte, der es mit dem HSV versucht hat aufzusteigen. Deswegen nochmal, warst du enttäuscht, dass man dann doch noch die Reißleine gezogen hat?
Ja, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Wir waren, glaube ich, auf Platz 3, auch wenn die Kieler noch die Chance hatten, uns einzuholen, was sie auch dann getan haben. Der Zeitpunkt war schwer nachzuvollziehen für mich. Ich glaube, früher wäre es deutlich sinnvoller gewesen, als noch ein bisschen mehr zu gewinnen gab. Jetzt gab es, glaube ich, fast nur noch was zu verlieren. Und wie jeder Trainer, natürlich hätte ich mir eine weitere Transferperiode gewünscht, um vielleicht auch das zu verändern, was man ein Jahr vorher nicht hätte verändern können. Das sind halt auch Erfahrungen, die man gesammelt hat. Und dann war die Reise zu Ende. Im Ergebnis, dass wir nicht erfolgreich waren, die letzten Spiele, ein völlig normaler Prozess. Und da bin ich auch niemandem böse, der diese Entscheidung dann getroffen hat, nicht weiter mit mir arbeiten zu wollen. Aber klar, Enttäuschung ist sicherlich gegeben. Also keiner von uns Trainern verabschiedet sich dann gerne aus seinem Wirkungskreis. Und für mich war es das erste Mal halt auch, das Gefühl zu bekommen, dass man nicht mehr gebraucht wird. Dann kommt natürlich vieles zusammen. Enttäuschung, ein bisschen Wut, was völlig normal ist. Und aber natürlich auch dann viele Fragezeichen. Als Trainer hast du immer was zu verbessern oder gerade in Niederlagen permanent viel falsch gemacht. Am Ende des Tages habe ich es so genommen, wie es war und dann vielleicht die Tage ein bisschen länger gebraucht danach. Am nächsten Tag habe ich mir einen Bagger gestellt und habe erstmal den Garten umgegraben. Einfach so ein bisschen Frustbewältigung. Ich glaube, ich habe mehr kaputt gemacht, als dass ich repariert habe. Aber ja, das gehörte dann auch irgendwie dazu.
Wie sieht der Garten heute aus?
Da mich dann meine Frau dann irgendwann von dem Bagger runtergeholt hat, mein Sohn sich draufgesetzt hat und vieles besser konnte, haben wir dann doch weniger Kollateralschäden gehabt als zu dem Zeitpunkt, als ich drauf saß.
Daniel, du kennst es. Wer ist der berühmteste in deiner Telefonliste?
Ja, ich habe mich schon auf die Frage gefreut. Ich habe natürlich Gedanken gemacht und festgestellt, dass wir im Moment ein paar Tore zu viel kassieren. Und dann habe ich gesagt, dann rufen wir mal den Verteidigungsminister an, Boris Pistorius. Und ich glaube, ja, das ist der bekannteste und berühmteste Kontakt in meinem Handy, weil er Osnabrücker ist.
Hat er dir verziehen, dass du den VfL verlassen hast?
Ja, ich glaube, die Geschichte ist ja, dann läuft ja parallel. Also er hat ja irgendwann dann auch Osnabrück verlassen, um nach Hannover zu gehen und jetzt dann auch ein Teil der Regierung zu sein. Und ich glaube, das ist halt, spricht für uns Osnabrücker. Wir wollen gerne wachsen und sehen dann vielleicht auch ein Wachstum an anderer Stelle.
Ja, sehr gut. Also einer der wenigen Lichtblicke, wenn ich das mal so sagen darf, in unserer derzeitigen Bundesregierung. Ich bin sehr gespannt. Bist du denn SPD-Wähler? Da dürfen wir das fragen.
Ja, grundsätzlich, ja, fragen darfst du alles, aber das behalte ich mal für mich.
Ja, okay, also ich übersetze nein. Dann rufen wir ihn doch mal an.
Dann rufen wir ihn mal an.
Ja, jetzt bin ich ja gespannt.
Ja, Moment, ich muss noch FaceTime müssen wir machen. Ja. Ne? Dann versuche ich mal mein Glück.
Ich bin auch gespannt, wenn er jetzt auf sein Handy guckt, dass du ihn per FaceTime anrufst.
Meine erste Frage wäre wahrscheinlich auch, wie ich meinen Laden jetzt langsam dicht kriege. Also, wie wir am besten verteidigen.
Hat er denn auch Ahnung vom Fußball?
Ja, ich glaube schon. Ja. Also, war, glaube ich, auch Amateurfußballer und beansprucht für sich vielleicht auch eine gewisse Kompetenz zu besitzen.
Offensichtlich ist gerade keine Kaffeepause, aber wir sitzen ja auch noch einen Ticken zusammen. Vielleicht ruft er dich ja noch zurück. Kommen wir zu unserer Challenge. Und da du keinen Ball hier zu Hause hast, hast du dir etwas anderes jetzt überlegt. Was?
Ich bin Fußballtrainer, wir gehen an die Taktiktafel. Ja, da fordere ich dich da heraus.
Ja, da bin ich, also kommt drauf an, was wir da machen, ne? Sonst bin ich da hoffnungslos unterlegen. Wie oft arbeitest du eigentlich noch mit einer Taktiktafel? Ist es dann wirklich jeden Tag?
Ja, schon viel. Also zumindest, wenn ich wenn ich zu Hause bin, dann schaue ich viele Videos und dann schaue ich mir natürlich Formationen an und dann versuche ich natürlich Lösungen zu finden und Probleme darzustellen. Dann ist es genau diese Tafel, mit der ich ein bisschen arbeite, ein bisschen hin und her schiebe. Die eine oder andere Trainingseinheit nutze ich natürlich auch, die Taktiktafel und die Spielbesprechung, Halbzeitpause, dann ist die große auch im Einsatz.
Was machen wir jetzt damit?
Und wir Trainer arbeiten ja jetzt gerne mit Zonen. Und jetzt würde ich sagen, ich positioniere einmal diesen Halbraum, den wir gerne bespielen. Aha. Dann haben wir eine Mittelzone daneben. Doppelter 16er gerne im Training genommen. Nehmen wir nochmal da und ziehen nochmal eine Linie ein, dass wir 9 Felder haben. Schmeißen den Schiedsrichter raus.
Ja. Alles klar, pass auf. Wir spielen 3 Runden.
Okay.
Sollte keiner gewonnen haben, machen wir eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Deal?
Definitiv.
Okay, let's go. Wer fängt an?
Los geht's. Dann darfst du beginnen.
Okay. Ich befürchte, damit bist du Schachmatt.
Ich befürchte auch.
voilà, da ist das Ding. Haben wir doch nicht 3 Runden gebraucht, aber ich freue mich sehr auf ein Foto von dir, was ich dann posten kann. Daniel, vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast. Hat großen Spaß gemacht. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns. Ich hoffe es sehr, ganz bald. Am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr am Spielfeldrand der Fußball-Bundesliga.
Ich würde mich freuen.